Liebe Brüder und Schwestern, unser Herr Jesus Christus, wir wollen mit Gottes Hilfe in drei Teilen das Thema betrachten, Grundlagen bibeltreuer Gemeinden in der Endzeit, und zwar anhand des Glaubensbekenntnisses unabhängiger bibeltreuer Gemeinden, wo ich nur Teile daraus erklären kann, aus Zeitgründen. Wir werden etwa nur 3 Stunden haben in 3 Teilen, und ich möchte heute beginnen. Warum überhaupt ein Bekenntnis? Das ist die erste Frage. Bekennen heißt immer grundlegend sich zum Herrn Jesus Christus bekennen. Und das gilt gerade in einer Zeit, umso mehr, in der der christliche Glaube besonders angegriffen und angefochten wird. Ein Bekenntnis ist in der Gemeinde Jesu immer dann notwendig gewesen und auch heute notwendig, wenn es Abweichungen von der Bibel und von der biblischen Wahrheit gibt. Je gravierender und schwerwiegender diese Abweichungen sind, umso klarer müssen wir uns zu dem bekennen, was die Bibel sagt, natürlich in aller Schwachheit und Stückwerkerkenntnis, die jedem von uns anhaftet. Gegenüber allen Abweichungen von der Bibel wurde in allen Jahrhunderten der Gemeinde Jesu und auch heute gesagt, es steht aber geschrieben. Es steht geschrieben. Heute erleben wir einen massiveren Glaubensabfall als je zuvor, und zwar auf allen Gebieten, gerade weil wir in der Endzeit stehen. Das hat angefangen mit der Bibelkritik, die seit einigen Jahrhunderten in vielen Kirchen und Freikirchen um sich gegriffen hat, wie ein Krebsgeschwür. Und es ist weitergegangen mit der Veränderung und Verfälschung des Wesens Gottes. Man hat nichts unangetastet gelassen, bis dahin, dass heute sogar in Landes- und bald auch freikirchlichen Synoden das Sühneopfer unseres Herrn Jesus Christus in Frage gestellt wird. Wir sind angekommen bei der Auflösung der biblischen Ethik. Als Stichworte dazu seien genannt sogenannte Homo-Ehe oder die Preisgabe des Schutzes ungeborener Kinder, die Freigabe der Tötung im Mutterleib. Befürwortet wird sie selbst durch landeskirchliche Synoden und viele andere Entwicklungen. Wir erleben immer mehr die babylonische Religionsökumene, denn auch bezüglich der ökumenischen Vermischung gibt es leider kein Halten mehr. Deshalb, liebe Geschwister, ist auch heute ein klares Bekenntnis auf der Grundlage allein des Wortes Gottes gefragt. Warum ein Bekenntnis, war die erste Frage. Die zweite lautet, warum brauchen wir heute unabhängige Gemeinden? Nun, wir müssen mit großer Trauer feststellen, dass heute die Dachverbände, auch die der Evangelikalen, fast durchweg in die Ökumene eingebunden sind. Direkt oder indirekt sind sie einbezogen in die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, ACK. Das ist ja die Vor-Ort-Organisation des Ökumenischen Rates der Kirchen oder Weltkirchenrats. Und sie suchen sogar schon den direkten Kontakt mit dem Vatikan, also mit der Kirche von Rom, die ja viele Irrtümer und Irrlehren enthält und verbreitet. Es gibt bekanntlich eine falsche Ökumene, eine falsche Einheit gemäß Offenbarung 17, wovon der Hohe Babylon die Rede ist. Und diese steht im Unterschied zur wahren Einheit nach Johannes 17. Wo unser Herr Jesus Christus sagt, dass alle, die ihn lieben, die zu ihm gehören, die auch aus Liebe zu ihm verfolgt werden, dass diejenigen eins sind und nur diejenigen in ihm eins sind. Die falsche Ökumene ist eine organisierte Institution, in der alles sozusagen in einen Topf hineingemischt wird, in der Lüge und Wahrheit miteinander vermengt werden. Die Bibel gilt dort nicht mehr als einziger Maßstab, sondern alle möglichen Lehren und Irrlehren werden toleriert. Bezüglich dieser Vermischung lesen wir in Offenbarung 18 über die Hure Babylon, geht aus von ihr. Und in 2. Korinther 6, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Was hat Christus mit Belial, also mit dem Teufel, zu schaffen? Und deshalb bin ich überzeugt, je weniger heutzutage Dachverbände biblisch klar stehen, sondern unterwandert worden sind, umso mehr brauchen wir unabhängige Gemeinden, Hausgemeinden, Untergrundgemeinden. Um ein Missverständnis abzuwehren, es geht uns und mir nicht um eine neue Denomination, eine neue Freikirche oder schon gar nicht um einen neuen Dachverband. Manche haben ja schon so etwas wie eine bekennende Allianz gefordert. Darum kann es nicht gehen. Sondern es geht einfach um unabhängige Hausgemeinden oder unabhängige Gemeinden auch, die vielleicht größer sind als eine Hausgemeinde. Aber der Weg geht immer mehr in die Situation der Untergrundgemeinde, wenn die Verfolgung auch in Europa, auch in Deutschland, Schweiz und Österreich beginnt. Diese Hausgemeinden sind nicht registriert, sie sind nicht kontrollierbar und nicht erfassbar. Jedenfalls nicht so leicht wie die registrierten Gemeinden, die in Dachverbänden organisiert sind. Und ich bin überzeugt, dass es am Ende wieder so kommen wird, wie es in der Urgemeinde war. Die Gläubigen haben unter Verfolgung gelitten und versammelten sich dann in den Häusern hin und her, wie wir auch in der Heiligen Schrift über die Urgemeinde lesen. Unabhängig sein heißt unabhängig sein vom Staat, von Kirchen und Freikirchen, unabhängig sein vom Ökumenischen Rat der Kirchen, unabhängig von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, unabhängig vom Vatikan und auch unabhängig von der Evangelischen Allianz, die ja hinter den Kulissen und jetzt immer offensichtlicher auch öffentlich schon lange zusammenarbeitet mit dem Weltkirchenrat und dem Vatikan. Man spricht sogar schon von einer fruchtbaren Zusammenarbeit. Und was den Vatikan angeht, so wird jetzt eine gemeinsame Erklärung vorbereitet. Es stellt sich die Frage, ob 2017, 2018 durch die Annäherung an Rom nicht letztendlich das Ende der Evangelikalen gekommen sein wird. Unabhängige Gemeinden. Die dritte Frage heißt, warum bibeltreu? Ich habe gesagt, ein Glaubensbekenntnis in der Endzeit brauchen wir für unabhängige, bibeltreue Gemeinden. Was heißt bibeltreu? Bibeltreu heißt, dass allein die Heilige Schrift der absolute Maßstab ist. Das gilt auch für jeden Bekenntnisversuch, wie ich es auch hier wage. Stets bleibt die Bibel, die Heilige Schrift, allen menschlichen Bekenntnisversuchen übergeordnet. Sie ist die Norma Normans und ein Bekenntnis ist die Norma Normata. Das heißt, die Heilige Schrift ist die normierende Norm und jeder Bekenntnisversuch ist eine normierte Norm. So haben es auch die Reformatoren zu Recht betont. Und in jedem menschlichen Bekenntnis können sich auch Irrtümer finden, aber nicht in der Heiligen Schrift. Darauf komme ich dann noch gleich zurück. Aber ein Bekenntnis ist deshalb gut, um Irrlehren von vornherein draußen zu halten aus bibeltreuen Gemeinden. Wo man Irrlehren ganz klar diagnostiziert hat, kann man sie dadurch schon in gewisser Weise draußen halten und sagen, wir aber bekennen anders auf Grundlage der Heiligen Schrift. Bibeltreu heißt also, allein die Heilige Schrift ist die Norm. Martin Luther hat sinngemäß gesagt, wenn ich nicht durch die Heilige Schrift überwunden oder überführt werde, dass ich etwas Falsches lehre, dann widerrufe ich nicht. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Und in vielen Dingen hat Luther richtig gelehrt. Aber es gibt auch gewisse Punkte, wo er sich offensichtlich geirrt und im Gegensatz zur Heiligen Schrift gestellt hat. Ich nenne etwa als Beispiel des Millenniums, des tausendjährigen Reiches oder auch die umstrittene Frage der Sakramente oder Taufe und Abendmahl und so weiter. Aber darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren. Ich wollte es nur erwähnen, dass da auch viele Anfragen an Luther gestellt werden. Nun, der Bekenntnisversuch, den auch ihr, liebe Geschwister, jetzt in den Händen haltet, hat 15 Teile. Wir können hier nur insgesamt 6 bis 7 Teile aus Zeitgründen betrachten. Heute Abend die Teile Gottes Wort und, also Gottes Wort, das ist die Bibel und der eine wahre Gott. Also die Bibliologie und die Theologie im eigentlichen Sinne. Das möchte ich in aller Schwachheit jetzt mit uns betrachten. Wir lesen den Anfang, ich hoffe, es ist nicht zu klein gedruckt, dass ihr es lesen könnt. Es wird aber auch in einem Buch erscheinen, was gerade aus der Druckerei kommt. Ab morgen wird es hier vorliegen, wenn der Jeremia Verlag hier eintrifft. Das ist das Buch genau mit diesem Titel Glaubensbekenntnis unabhängiger bibeltreuer Gemeinden. Und da ist es dann größer gedruckt, ich möchte es euch vorlesen. Der erste Teil lautet so: Gottes Wort. Wir glauben an die göttliche Inspiration und Autorität, Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit der gesamten Heiligen Schrift. Alle Bücher des Alten und Neuen Testamentes ohne Apokryphen. In allen Fragen des Glaubens und Lebens sowie in allen Bereichen, die Geschichte, Natur und Geographie betreffen. Die Heilige Schrift im Urtext ist in allen Teilen wörtlich von Gott inspiriert und absolut wahr. Die hier anführenden Bibelstellen werden nachher noch vorgelesen und erklärt. Die lese ich jetzt nicht doppelt vor. Weiter. Wir glauben und erkennen, dass Gott sein Wort über die Jahrhunderte treu und zuverlässig bewahrt hat und lehnen jede Form von Bibelkritik, auch sogenannte gemäßigte Bibelkritik, ab. Die Bibel ist mit dem Buch der Offenbarung abgeschlossen. Kein Mensch darf etwas zu ihr hinzufügen oder etwas von ihr wegnehmen. Freie Übertragungen und eigenmächtige Verfälschungen der Bibel sind keine Bibeln, sondern menschliche Fantasie und im schlimmsten Fall Lästerungen Gottes, von denen wir uns als bibeltreue Christen fernhalten. Soweit der erste Teil, der grundlegende Teil Gottes Wort. Das nun in Kürze heute erklärt. Nun schon allein, dass wir Gottes Wort darüber geschrieben haben, zeigt, dass es eben nicht bloßes Menschenwort ist, sondern es ist letztendlich und im eigentlichen Kern Gottes Wort. Die Bibel ist Gottes Wort. Wir glauben an die göttliche Inspiration und Autorität und so weiter der gesamten Heiligen Schrift. In 2. Timotheus 3, Vers 16 steht eine bekannte Stelle. Alle Schrift, oder man kann auch sagen, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Wörtlich steht Theopneustos, das heißt von Gottes Geist eingehaucht. Theos ist enthalten, und also Gott, und Pneuma, der Geist Gottes. Also von Gottes Geist durchweht, von Gott inspiriert, ist eine grundlegende Stelle für die biblische Inspirationslehre. Und dann steht noch über ihre Auswirkung, sie ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wichtig für die Frage nun hier ist, also die Schrift ist von Gott eingegeben. Und sie wurde zwar von Menschen geschrieben, aber diese Menschen waren von Gottes Geist inspiriert und getrieben, wie es heißt in einer anderen Stelle, 2. Petrus 1, Vers 20 und 21. Da lesen wir, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Die heiligen Männer Gottes geredet. Die Inspiration ist eine Sachinspiration, sie ist wahr in allen Sachfragen, allen Inhalten, die es beschreibt. Sie ist eine Personalinspiration, das heißt, die Propheten und Apostel wurden vom Geist Gottes als Personen inspiriert und vor Irrtümern bewahrt, in dem Moment, als sie die Schrift verfasst haben. Und es ist eine verbale Inspiration, es ist bis in den Buchstaben, im Grundtext hinein absolut wahr und ohne Irrtum. Und deshalb haben wir es so formuliert, die Heilige Schrift im Urtext ist in allen Teilen wörtlich von Gott inspiriert und absolut wahr. Johannes 17, Vers 17 lesen wir, Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und wer die Bibel liest und kennt, der merkt auch, je länger wir die Bibel lesen, wir finden keine Widersprüche. Widersprüche meinen nur solche Menschen zu finden, die die Bibel gar nicht kennen und die nicht von Gottes Geist geleitet an das Wort herangehen. Gottes Wort ist die Wahrheit. Die Bibel besitzt göttliche Autorität. Das heißt, sie steht über aller menschlichen Autorität. Nur Gott besitzt die Autorität und die Vollmacht und durch seinen Geist hat er über die Schriftentstehung gewacht. Es ist wunderbar, wie Gott darüber gewacht hat, und zwar über mindestens 1500 Jahre ist die Bibel als eine Einheit inspiriert worden. Das können wir von keinem Buch der Weltgeschichte sagen, dass über so lange Zeitraum entstanden ist. Ja? Und es ist derselbe Geist, der all diese Menschen, die es geschrieben haben, geleitet hat, ohne Widersprüche. Und deshalb der nächste Punkt. Die Bibel ist unfehlbar und irrtumslos. Das ist immer noch der erste Satz hier unseres Bekenntnisentwurfs. Unfehlbar und irrtumslos. Wir glauben an die Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit der gesamten Heiligen Schrift. Warum eigentlich diese Doppelung Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit. Ist das nicht das Gleiche? Nun, letztendlich schon. Aber Theologen sind ja leider manchmal spitzfindig. Es wird zum Beispiel im angelsächsischen Bereich, aber auch bei uns, auch bei Evangelikalen, Folgendes sehr haarspalterisch vertreten. Und damit wird auch die Gemeinde Jesu ein Stück weit in das Licht geführt. Und viele fallen drauf herein. Und zwar wird gesagt, wir glauben doch auch an die Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift. An die Infallibility auf Englisch. Aber sie meinen damit, wir glauben, dass sie in allen Fragen des Glaubens und Lebens unfehlbar ist. Also alles, was die persönliche Erlösung angeht, das persönliche Heil. Und die praktischen Lebensfragen, ne? Wie ich so mein Leben führe als Christ, da ist die Bibel unfehlbar. So wird immerhin noch gesagt. Das ist ja schon mal etwas. Aber es ist eben nicht alles und nicht ausreichend. Aber es wird gleichzeitig verborgen der Gemeinde, dass man nicht glaubt und vertritt, dass die Bibel auch was Geschichte, was Natur, was Schöpfung, was Geologie, Geografie und all diese naturwissenschaftlichen Bereiche angeht, dass sie auch da irrtumslos sei. Inerrancy auf Englisch. Und deshalb hat man diese Begriffe unterschieden. Leider vertreten das inzwischen etliche Theologen, die sich evangelikal nennen, etwa im Rahmen der Evangelischen Allianz, wo auch nur das Bekenntnis zur Unfehlbarkeit in Glaubens- und Lebensfragen sich findet, aber nicht in naturwissenschaftlichen, historischen, geografischen Fragen und so weiter. Man muss genau hören, was gesagt wird, aber auch was nicht gesagt wird in Bekenntnissen, was einfach ausgeblendet wird. Versteht ihr? Genauso bei Predigten. Achtet bei euren Predigern darauf, nicht nur was sie predigen, sondern auch was sie nicht predigen. Wir werden morgen einen Vortrag hören über Defizite in der evangelikalen Verkündigung. Auch was sie nicht predigen. Und wenn man von Unfehlbarkeit groß tönt, aber gleichzeitig die Irrtumslosigkeit schön ausblendet, dann wird die Gemeinde sehr schnell betrogen. Ich muss einen Namen hier nennen als Beispiel, gar nicht weit weg hier lebend, Dr. Heinz-Peter Hempelmann mit seiner Hermeneutik der Demut. Auch das wurde fälschlich, sage ich, als bibeltreu anerkannt, obwohl es nicht bibeltreu ist, sogar innerhalb der Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstätten. Ein großer Wurzelschaden. Man erkennt auch die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift an, so wie es die Väter Pflaum und Jochums und Vogel eingeführt hatten bei der Gründung der KBA. Aber dann hat man in den 2000er Jahren, ich glaube es war 2000 oder 2001, sogar auf Beatenberg, wo früher Frau Dr. Wassen zugelegt hatte, sie würde sich im Grabe herumdrehen. Dort hat man diese Hermeneutik der Demut auch gleichermaßen als bibeltreu anerkannt. Und da wird einfach nur philosophisch gesagt, von Descartes her, nichts Gewisses weiß man nicht, wir dürfen uns nicht über die Bibel stellen, wir können nicht sagen, sie ist irrtumslos, da würden wir uns ja zu Gott machen. So scheinfromm wird hier argumentiert, liebe Geschwister. Aber in Wirklichkeit sagt die Bibel ja von sich selber, dass Gottes Wort die Wahrheit ist und dass sie von Gottes Geist komplett inspiriert ist. Wir haben schon einiges dazu gehört. Also, lasst euch nicht in das Licht führen durch solche fromm klingenden, aber in Wirklichkeit völlig gottlosen Formulierungen. Wie viele Bibelschüler. Bibelschulen gibt es ja heute nicht mehr, sind jetzt alle Seminare und Hochschulen geworden. Fällt uns auch etwas auf, ja. Wie viele wurden hier schon in das Licht geführt? Ich habe jetzt gerade wieder gehört von einem Seminaristen, der es nicht mehr aushält und der jetzt nach USA gegangen ist, um dort noch bibeltreue, wirklich bibeltreue Theologie zu lernen. Also es wird dann in dieser Hermeneutik der Demut gesagt, in existenziellen Glaubensfragen wie der Erlösung, Auferstehung, nehmen wir es noch an, wie es geschrieben steht, aber ob die fünf Bücher Mose wirklich von Mose geschrieben sind, ist egal, oder ob der Prophet Daniel wirklich das alles selber geschrieben hat oder ob es von späteren Autoren stammt, das lassen wir einfach offen, betrifft uns nicht. Aber ich sage immer, wer dem Teufel den kleinen Finger gibt, von dem nimmt er die ganze Hand. Und dann stimmt alles davon. Am Schluss auch die Auferstehung und das Kreuz Jesu. Man möge nicht glauben, dass man am Schöpfungsbericht und in der Endzeit Abstriche machen kann und dass dann die Mitte noch bestehen bleibt. Ja, irgendwann löst sich alles auf. Aber wir haben deshalb formuliert, wir glauben an die Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift auf allen Gebieten ohne Ausnahme. Wie sollte denn Gott sich irren, was die Schöpfung angeht, die er doch selber geschaffen hat? Wie sollte er sich irren, was die Geschichte angeht, da er selber sie lenkt? Warum sollte Gott es schwerfallen, seinen Boten Zukunftsprophetie zu schenken, da er doch allwissend ist? Wir merken, es ist letztendlich eine Glaubensfrage, ob ich die Bibel wirklich ganz ernst nehme oder nicht. Letztendlich steckt ein mehr oder weniger offenkundiger Unglaube hinter solchen Kunststücken, die Bibel zu verbiegen, die leider viele Theologen heute durchführen. Ich bin selber auch Theologe, aber es ist allein Gottes Gnade, dass er mich bewahrt hat vor diesem ganzen Virus der Bibelkritik und historisch-kritischen Theologie. Diejenigen, die behaupten, die Bibel sei nicht in allen Bereichen irrtumslos, sie machen Gott zum Lügner. Und das ist, deshalb ist Bibelkritik Sünde. Das ist uns vielleicht noch gar nicht so bewusst, es ist Sünde. Wer Gott zum Lügner macht, der lehnt sich gegen Gott auf, sollte Gott gesagt haben. Die Wurzel der Sünde im 1. Mose 3 im Sündenfall belegt. Wer das vertritt, der glaubt gar nicht an den biblischen Gott, sondern an irgendeine machtlose Gestalt, über die man mit dem eigenen theologischen Sonderwissen zu verfügen können meint. Komplizierter Satz, ich hoffe. Verständlich. Aber wir dürfen, liebe Geschwister, auch für solche Blindenleiter beten, dass sie noch umkehren und wieder oder ganz neu lernen, das Wort Gottes kindlich anzunehmen, so wie es geschrieben steht. Nun möchte ich einen Beweis bringen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ich habe das auch vor einer Runde von Pfarrern vor einiger Zeit ausgeführt. Es waren wohl überwiegend liberale Pfarrer. Einer hat dann darauf geantwortet, ja, im Telefonbuch finden sich auch viele Prophezeiungen. Aber es ist einfach unbegreiflich, dass jemand so antwortet auf diesen Beweis, der wirklich in meiner Sicht unumstößlich ist. Und zwar ist es der Beweis der erfüllten Prophetie. Ich knüpfe hier an die Berechnungen des bekannten Informatikers Professor Werner Giet. Er war viele Jahre Direktor bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Und er hat Folgendes berechnet. Die 66 Bücher der Bibel bestehen aus 1189 Kapiteln oder 31.176 Versen. Von diesen 3.176 Versen enthalten 6.408 Verse prophetische Aussagen im Sinne von Zukunftsprophetie. Und das Spannende und Überwältigende ist, von diesen Zukunftsvoraussagen haben sich inzwischen bereits die Voraussagen erfüllt in, sage und schreibe, 3.268 Versen. Es gibt keine einzige falsche Prophetie in der Bibel, die sich nicht genauso erfüllt hätte, wie es geschrieben war. Jetzt sucht mal in der religiösen Literatur, ob sowas noch irgendwo anderweitig, ob es jetzt Islam ist, Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus und so weiter, ob es das irgendwo gibt. Oder auch bei Nostradamus. Da gibt es vielleicht mal Zufallstreffer, aber keine absolute Zuverlässigkeit bezüglich der prophetischen Erfüllung. Die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas eintrifft, ist eine Zahl mit so vielen Nullen, dass man es astronomisch gar nicht mehr sich vorstellen kann oder mathematisch. Und das zeigt überzeugend nicht nur, dass die Bibel Gottes Wort ist, sondern überhaupt auch, dass Gott existiert, und zwar der Gott der Bibel, dass das der einzig wahre und lebendige Gott ist, Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Nun, nur ganz kurz hier einige Beispiele. Ich habe gerade auch ein Buch fertiggestellt, mit dem Titel Ich beweise dir, dass Gott existiert, ist leider noch nicht gedruckt, aber da ist das noch ausführlicher enthalten. Gibt es viele Beispiele dafür. Und zwar möchte ich es dir ganz kurz sagen, zum Beispiel die weltweite Zerstreuung und Sammlung der Juden, die Wiederentstehung des Staates Israel, vor Jahrtausenden schon bei den alten Propheten, Ezekiel 36 Folgen zum Beispiel, vorausgesagt. Auch die Sammlung der Völker, die gegen Jerusalem ziehen werden in der Endzeit, Sacharja 12, Sacharja 14. Alle Völker auf Erden werden gegen Jerusalem ziehen, am Ende der Tage. Das bereitet sich massiv vor, wenn wir in die Weltgeschichte jetzt schauen, im 21. Jahrhundert. Biblische Prophetie. Im Leben unseres Herrn Jesus, allein in seinem Leben, haben sich über 300 bis in die Einzelheiten gehende und zum großen Teil unbeeinflussbare Prophezeiungen erfüllt. Etwa der Lebens-, Leidens- und Herrlichkeitsweg Jesu, seine Geburt in Bethlehem, Micha 5, Vers 1 vorausgesagt, sein Einzug in Jerusalem auf einem Esel, der Verrat für 30 Silberlinge, völlig unbeeinflussbar, Ja, das hat sie alles genauso erfüllt. Auch die Schläge, der Tod Jesu, Jesaja 53, der leidende Gottesknecht, dass die Hände durchbohrt werden, Psalm 22, dass die Kleider verlost werden. Ich kann es nur in Stichworten ganz schnell das hier sagen. Und sogar, dass er ein Grab bei einem reichen Mann bekommen wird, Jesaja 53, Vers 9, schon 750 Jahre vorher prophezeit. Das ist so überwältigend, dass man das jedem Bibelkritiker, auch jedem sich fromm nennenden Bibelkritiker entgegenhalten kann, diese Schriftprophetie. Nun, ich muss weitergehen, wir wollen ja auch die Gotteslehre betrachten heute Abend. Ich möchte aber zur Bibliologie einmal so formuliert Folgendes zitieren. Wir glauben und erkennen, dass Gott sein Wort über die Jahrhunderte treu und zuverlässig bewahrt hat. Auch das ist zu beobachten. Es gibt bei den vielen Handschriftenfunden nur minimale Abweichungen in wichtigen Lehrfragen, sodass also die biblische Lehre ganz glasklar überliefert ist. Es ist klar, wenn über Jahrtausende immer wieder abgeschrieben wird, dass dann in den späteren Generationen sich Hörfehler einschleichen können. Aber das tangiert nicht den Urtext der Heiligen Schrift und in allen wichtigen Fragen ist es eindeutig überliefert. Nun Folgendes auch noch wichtig, ganz in eine andere Richtung. Wir haben von der Schöpfung schon ein bisschen gehört und jetzt möchte ich Folgendes zitieren. Die Bibel ist mit dem Buch der Offenbarung abgeschlossen. Kein Mensch darf etwas zu ihr hinzufügen oder etwas von ihr wegnehmen. Warum mussten wir das so formulieren? Weil es eine Fülle von Sekten und Neuoffenbarungsbewegungen gibt, die alle irgendetwas verändern an der Bibel oder hinzufügen. Zum Beispiel das Buch Mormon wurde hinzugetan, die Wachturminterpretation von Zeugen Jehovas, die sogenannten Offenbarungen von Jakob Lorber, Edgar Cayce und vielen, vielen anderen. Es gibt, denke ich, tausende spiritistische Sekten und Kulte heutzutage, die alle ihre eigenen Offenbarungen über die Heilige Schrift stellen wollen. Aber das ist nicht möglich. Warum nicht? Weil die Bibel selber, weil Gott selber das ganz klar verbietet. So lasst euch nichts weismachen. Auch nicht solche Ich-Jesus-sage-euch-Bücher. Gibt es das auch im evangelikalen Bereich? Ich-Jesus schreibe euch heute Liebesbriefe. Gibt es sowas? Fällt euch was auf? Sarah Young, Liebesbriefe von Jesus? Völlig unmöglich. Selbst als Stilmittel kann man so und darf man so etwas nicht einsetzen. Man kann ein Andachtsbuch schreiben, das ist was anderes. Aber niemals in der Ich-Jesus-Form. Ja, das ist Bestseller Platz 1 lange Zeit bei den Evangelikalen gewesen. Wir sehen, dass der Spiritismus schon längst bei den frommen Kreisen angekommen ist. Und das ist der Geist von unten. Und sie merken es nicht mehr, weil alles fromm aussieht. Eine fromme Schale hat. Und einen teuflischen Kern. Offenbarung 22, Vers 18 und 19. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen, in der Heiligen Schrift. Also eine ganz wichtige Warnung, verändere nicht Gottes Wort. Es gilt natürlich die heilsgeschichtliche Entfaltung vom Alten zum Neuen Testament. Wir leben nicht mehr im Alten Bund. Aber alles, was im Neuen Testament für uns als neutestamentliche Gemeinde steht, ist absolute Autorität für uns. Wir fallen nicht ins israelische Tempel zurück, zumal der Tempel ja nicht mehr steht. Ja, das ist klar. Aber das, was im Alten Bund geschrieben ist, war die Voraussetzung für das Kommen Jesu, für die Erlösung Jesu am Kreuz von Golgatha. Und deshalb, die ganze Bibel ist für uns wichtig, aber natürlich in der heilsgeschichtlichen Entfaltung und für uns besonders das Neue Testament. Und nun möchte ich noch etwas sagen. Und das haben wir auch formuliert am Schluss dieses ersten Bekenntnisteils. Freie Übertragungen und eigenmächtige Verfälschungen der Bibel sind keine Bibeln, sondern menschliche Fantasie und im schlimmsten Fall Lästerungen Gottes, also Blasphemie, von denen wir uns als bibeltreue Christen fernhalten. Liebe Geschwister, es gibt heute eine Flut von neuen Bibelübersetzungen. Man kann sich fragen, ob das ein Segen oder ein Fluch ist. Was meinen wir? Nun, ich will kein letztes Urteil fällen. Früher hatten wir die Luther-Übersetzung, die konnte man auswendig lernen. Mit der lebe ich auch innerlich immer noch. Wenn ich irgendeine neue Übersetzung lese, ist bei mir im Hinterkopf immer noch die Luthersprache programmiert. Gut, Luther hat auch nicht immer alles perfekt übersetzt, wenn man es jetzt mit einem Urtext oder Grundtext vergleicht. Aber es ist doch eine sehr Urtext- und Grundtextnahe Übersetzung. Zumindest in unverfälschten Ausgaben gibt es ja auch verschiedene Luther-Bibeln. Auch die Schlachter 2000 ist sehr urtextnah, auch Menge oder Herbert Janssen oder auch die Elberfelder. Ich will jetzt nicht in Einzelheiten hier eingehen, aber es gibt auch freiere Übertragungen. Die gute Nachricht ist eine freiere oder die Hoffnung für alle. Auch das Buch von Roland Werner oder die neue evangelistische Übersetzung von Karl-Heinz van Heiden. Ich würde mal so sagen, dass diese neue evangelistische Übertragung in EU von allen freien Übertragungen die beste ist. Ja. Das ist durchaus lobend an den Bruder van Heiden. Das ist vielleicht für einen Anfänger gut und für sich zu lesen. Aber es ist doch schon so frei, dass es nicht mehr so wortgetreu ist, wie es sein sollte. Und deshalb bevorzuge ich und empfehle ich wortgetreue Übersetzungen. Und wer natürlich Griechisch, Hebräisch, Aramäisch kann, ist natürlich auch gut, wenn man dann im Grundtext in den Ursprachen das nachlesen kann, ist auch ein Vorteil. Es gibt auch interlineare Übersetzungen. Aber wenn man auch eine freiere Übertragung hat, auf jeden Fall eine Wortgetreue daneben legen, dass man vergleichen kann. Was völlig abzulehnen ist, das sind natürlich gotteslästerliche Verfälschungen des Wortes Gottes, die ganz gezielt ideologisch geprägt sind. Da möchte ich nur zwei Beispiele nennen. Die sogenannte Bibel in gerechter Sprache und die gotteslästerliche Volksbibel mit X geschrieben. Ja, X, so wie Underground Comics. Das ist auch, kommt aus dem Untergrund, aus diesem Geist von unten. Warum sage ich das? Weil in der Bibel in gerechter Sprache wird behauptet, alle anderen Bibeln hätten bisher keine gerechte Sprache gehabt. Und hier hat man jetzt alles feministisch umgedeutet. Das hat mal jemand geschrieben, in dieser Bibel ist alles weiblich geworden, außer der Teufel, der ist männlich geblieben. Mal ein bisschen zugespitzt jetzt gesagt. Man merkt also, das ist ein ideologisches Programm, das ist nicht mehr Gottes Wort, sondern der Zeitgeist hat es verfälscht. Und bei der Volksbibel, die wird leider auch im evangelikalen Sektor sehr stark vermarktet, da werden Gott, dem heiligen Gott und seinem Sohn Jesus Christus, Begriffe in den Mund gelegt, die jeder Heiligkeit der Sprache zuwiderlaufen. Fäkalausdrücke, Begriffe, die ich noch nicht mal in den Mund nehmen würde und auch die wir auch unseren Kindern verbieten. Aber das wird gebraucht, permanent solche Sprache, die man nicht mehr Sprache nennen kann, sondern Jargon am besten Falle noch, wird gebraucht als Bibel, muss man sich vorstellen. Man meint, man könnte da die Jugend erreichen, die sowieso schon so redet, aber ich denke, die werden drüber lachen. Und Jesus wird auch zur Lachfigur erniedrigt in dieser sogenannten Volksbibel. Die werden drüber lachen und werden das nicht ernst nehmen und sie werden sich schon gar nicht von ihrer Unreinheit, ihrer Sprache bekehren. Man muss sich, wenn man sich bekehrt, auch von der Sprache bekehren, von der Unreinen, dass man auch solche unheiligen Worte nicht mehr gebraucht. Aber wie kann das jemand lernen, wenn er eine unheilige Bibelverfälschung in Händen hat? Ja? Logisch nachvollziehbar, was ich sage. Also, wenn sich jemand bekehrt, muss sich unser Herz bekehren und auch unser Denken und unser ganzes Wesen und auch unsere Sprache. Wir können nicht diese Gossenausdrücke weiterverwenden, die man auf Schulhöfen oder sonst wo immer wieder hören muss. Und wenn in einem sogenannten Gottesdienst aus der gotteslästerlichen Volksbibel oder bibelgerechter Sprache vorgelesen wird, dann, spätestens dann, sollten wir solche Pseudo-Gottesdienste verlassen und den Staub von den Füßen schütteln. Bruder Rudolf Eberzhäuser hat zusammen mit anderen Brüdern eine Erklärung verfasst unter der Überschrift, das war damals ein Vorschlag von mir, Gott lässt sich nicht spotten. Das wäre die treffendste Überschrift dazu, als Warnung vor dieser Volksbibel in Anführungsstrichen. Und darin haben wir Folgendes geschrieben. Ich zitiere, mit der Volksbibel ist ein geistlicher Dammbruch geschehen, der schwerwiegende Folgen haben wird, wenn wir uns dem nicht entschlossen entgegenstellen. Schon zuvor sind verschiedene moderne Übersetzungen der Bibel in der Sprache der Gegenwart erschienen, die eine bedenkliche Verflachung und Verwässerung, nicht Verbesserung, ja, der biblischen Botschaft mit sich brachten. und Gottes Wort nicht mehr getreu und angemessen wiedergaben. Nun aber sind mit der sogenannten Volksbibel letzte heilige Grenzen überschritten worden. Unter dem Vorwand einer jugendgemäßen Sprache wurden bisher unvorstellbare Verzerrungen, Verfälschungen und Lästerungen in einem Buch veröffentlicht, das sich als Bibel bezeichnet und das von einer Verlagsgruppe, die als evangelikal gilt. Und dann haben wir noch in aller Deutlichkeit gesagt, wir sind der Überzeugung, dass die Volksbibel das Werk eines irreführenden Geistes aus dem Abgrund ist und dass diese lästerliche, gefälschte Bibel einen anderen Jesus bezeugt als den, der sich in der echten Bibel geoffenbart hat. Durch ein solches verfälschtes Werk kann nach unserer Überzeugung niemand zum wahren Glauben an den Herrn Jesus Christus geführt werden. Der wahre Heilige Geist, der den Herrn Jesus Christus verherrlicht, wird sich niemals mit solchen unheiligen, schmutzigen Abartigkeiten verbinden. Zitat Ende. Bitte sagt es auch euren Kindern und Enkeln weiter, die vielleicht solche gotteslästerlichen Bücher im Haus haben. Da hilft nur Verbrennen. Ich sage das auch öffentlich und das darf man auch gern hören. Nun, liebe Geschwister, wir kommen nun zur Gotteslehre. Der eine wahre Gott. Das ist der zweite Teil zum Bekenntnisentwurf. Die meisten haben es schon in den Händen, andere können es vielleicht noch hinten holen. Tisch. Der eine wahre Gott. Reicht die Zeit noch? Eine halbe Stunde etwa? Wir glauben an den einen ewigen, allmächtigen, allwissenden, heiligen, gerechten und barmherzigen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Vater Jesu Christi, der in seinem Wesen Liebe ist und in Geist und Wahrheit angebetet wird. Er ist ohne Ursprung und ohne Ende und offenbart sich in der Heilsgeschichte in seinen drei einigen Wesen als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er ist Schöpfer, Erhalter und Richter dieser Welt. Außer diesem einen wahren Gott existieren keine anderen Götter neben ihm. Alle Götter der Heiden und Religionen sind Nichtse. Nichtse. Was die Heiden ihren Göttern opfern, opfern sie in Wahrheit den Dämonen. Von jeder Art von Götzendienst, Aberglaube, interreligiösen sogenannten Gebetstreffen und Ähnlichem halten wir uns fern. Allen Ungläubigen und Götzendienern bezeugen wir den einzigen wahren Gott. Soweit der zweite Teil des Bekenntnisses. Ich muss mich jetzt hier etwas kürzer fassen, obwohl es natürlich alles sehr, sehr wichtig ist. Hier geht es um die Frage des Gottesverständnisses. Ich rede nicht von Gottes Bild, denn wir sollen uns ja kein Bild von Gott machen. Das Bild der Verbote in den 10 Geboten. Das Verständnis von Gott. Wie verstehen wir Gott? Nun, es gibt nur einen Gott, das ist grundlegend. Monotheismus nennt man das auch. Und das ist der wahre Gott im Unterschied zu den vielen falschen Götzen. Im Polytheismus, im Animismus, im Schamanismus, im Hinduismus, im Buddhismus. Auch im Islam werde ich noch, denke ich, darauf kommen, dass da auch ein anderer Gott ist als der Gott der Bibel. Gott ist der eine. Das ist die klare Absage an den Polytheismus, an die Vielgötterei, wie sie zum Beispiel in diesen animistischen Religionen und im Hinduismus besteht. Es gibt nur einen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Dieser Gott ist ewig. Er ist ohne Anfang und ohne Ende. Er ist immer da. Ich bin, der ich bin. Ich bin bei euch. 2. Mose 3, die Offenbarung Gottes am brennenden Dornbusch gegenüber Mose und dem Volk Israel. Und das ist auch für uns heute noch gültig. Jeder Mensch hat einen Anfang in Raum und Zeit, aber Gott ist ewig, ohne Anfang und ohne Ende. Auch Jesus ist ewig, als das Wort der Logos, Johannes 1, der Sohn Gottes, und auch der Heilige Geist, lässt sich nicht trennen. Dann haben wir formuliert, Gott ist allmächtig und allwissend. Das heißt, er besitzt alle Macht des Himmels und der Erde. Er weiß alles über die Zeit hinweg, auch die Zukunft, im Unterschied zu uns. Er weiß auch, was sich in unserem Herzen befindet. Psalm 139, du erforschst mich und kennst mich, prüfe mich und sieh, wie ich es meine. Gott ist der Herzenserforscher. Das macht uns vielleicht auch Angst, wenn Sünde da so schlummert oder sich umwälzt im Herzen. Aber es ist auch ein Trost, denn Gott möchte unsere Herzen verändern und uns die Schuld vergeben. Auch die verborgenen Sünden, steht einmal, Herr, vergib mir auch die verborgenen Sünden. Die einzige Erlösung ist, dass wir eingewaschen durch das Blut des Lammes Jesus Christus. Weiter haben wir geschrieben, Gott ist gerecht und barmherzig. Und das muss man zusammen betrachten. Er ist gerecht, das heißt, Gott kann nicht alles durchgehen lassen und sozusagen, Entschuldigung, fünf gerade sein lassen oder sagen, Schwamm drüber. So einfach geht es nicht. Die Sünde kann nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden. Aber er ist gerecht, aber er ist zugleich barmherzig, denn er bietet uns die ausgestreckte Hand an, in seinem Sohn Jesus Christus uns die Sünde zu vergeben. Hast du diese Hand Jesu schon ergriffen? Das ist der einzige Weg, um in den Himmel zu kommen. Gott handelt in der Geschichte. Das ist der nächste Aspekt. Deshalb ist er der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und zugleich der Vater Jesu Christi. Er wird im Alten Testament immer wieder als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs bezeichnet. Er hat sie besonders zunächst an das Volk Israel gebunden, aber auch schon im Alten Bund werden die Heidennationen einbezogen und können auch Erlösung erlangen. Man denke etwa an die Moabiter, den Ruth und viele andere Beispiele. Gottes Wesen ist Liebe. Kannst du alles nur ganz kurz hier erwähnen. Ja? Das ist sein eigentlichstes Wesen. Und gerade aus Liebe hat er seinen Sohn gesandt. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3, Vers 16. Das ist allein seine Liebe. Heute gibt es Theologen, die sagen, ja, das kann doch nicht sein, dass Gott Blut fordert, ein Opfer verlangt. Aber wir müssen da gar nicht weit gehen. In allen Religionen gibt es Opfer übrigens. Interessant. Also zumindest in den klassischen Religionen. Und im Judentum wurden Tiere geopfert, keine Menschen, im Unterschied zu heidnischen Religionen, wo es auch Menschenopfer gab. Denkt mal an die Azteken oder Inkas auch und viele grausame Dinge. Jeder Mensch weiß im Grunde, dass die Sünde so schwer ist, dass es einer Sühnung bedarf. Und im Blut ist das Leben. Deshalb zur Sühnung der Sünde muss das Blut fließen. Aber nicht das Blut von Böcken und Stieren rettet uns, sondern allein das Blut des einzigen sündlosen Lammes, symbolisch verstanden, das Lamm Gottes, Jesus Christus. Er ist das Opferlamm für uns geworden. Und nur das Lamm ist zugleich auch der Löwe. Nur das Lamm hat die Macht, die Siegel zu öffnen, die die Endereignisse auslösen, im Buch der Offenbarung nachzulesen. Ein großes Geheimnis. Wer ist würdig, die Siegel zu öffnen? Nur das Lamm. Wir haben weiter formuliert, dass Gott in Geist und Wahrheit angebetet wird, wenn wir hier weiterlesen. Wir können Gott heute überall anbeten. Wir müssen nicht mehr nach dem Tempel pilgern in Jerusalem. Wir müssen auch nicht unbedingt in einem kirchlichen Raum sein, um zu beten. Das ist natürlich gut, wenn man in Gemeinschaft ist, im Gottesdienst. Man soll die Versammlungen nicht verlassen. Aber beten können wir alle Zeit, ja, in jeder Situation. Und wenn es ein Stoßgebet ist oder ein formuliertes Gebet oder ein stilles Gebet, beten können wir überall in Geist und Wahrheit, vom Geist Gottes geleitet und mit einem wahrhaftigen, aufrichtigen Herzen. Kein Ritual, keine Formel, nichts heruntergeplappertes, sondern wirklich von ganzem Herzen kommend Gott anbeten, ihm danken, ihn loben, ihn bitten und auch Fürbitte bei ihm üben für andere. Weiter haben wir geschrieben, er ist ohne Ursprung und ohne Ende und offenbart sich in der Heilsgeschichte. Nun, das ist ja bekannt, diese Stelle. Der Gott, mein Name ist mein Name ewiglich, das ist der Name, mit dem ich mich gedenken sollt. So steht zum Beispiel in 2. Mose 3, Vers 15, ich bin, der ich bin, habe ich schon erwähnt. Oder das bekannte Schema Israel, 5. Mose 6, Vers 4, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Johannes 4, 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und 1. Johannes 4, 16, Gott ist Liebe. Ein weiteres wichtiges Thema, was heute leider oft viel bekämpft wird, ist die Frage der Dreieinigkeit. Wir haben ganz bewusst geschrieben, gerade weil es heute oft gekämpft wird und weil wir das zum Beispiel in unserer Gemeinde nicht dulden werden, diese antitrinitarische Lehre, haben wir geschrieben, Gott offenbart sich in der Heilsgeschichte in seinem dreieinigen Wesen als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es gibt viele Sekten, etwa die Zeugen Jehovas ganz besonders, und auch modernistische Theologen, aber auch viele sich fromm nennende Leute, die die Dreieinigkeit Gottes ablehnen mit der Begründung, dass er eine heidnische Erfindung, die irgendwann in der Kirchengeschichte entstanden sei, also man muss dann immer Konstantin herhalten, und sei abkopiert worden von den trinitarischen Bildern bei heidnischen Religionen. Stimmt das? Ich habe mich einmal ausführlich mit Zeugen Jehovas beschäftigt und habe da einige Nachforschungen betrieben und habe festgestellt, es ist gerade umgekehrt. Nicht die Bibel hat die heidnischen Religionen abkopiert bezüglich Dreieinigkeit, sondern die heidnischen Religionen haben das Wesen Gottes kopiert und haben ihre eigenen mehr Götter praktisch verkündet. Während wir ja nur einen Gott verehren, aber in seiner dreifaltigen Art als Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ist ein schwieriges Thema, ja. Weiß auch, wie man die Begriffe hier formuliert. Nun, ich stimme natürlich zu, der Begriff Dreieinigkeit findet sich in der Bibel nicht. Das ist ein theologischer Begriff. Aber in der Bibel ist durchgehend die Rede, schon im Alten Testament fängt schon 1. Mose 1 an, von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Betrachten wir die bekannteste Stelle, den Taufbefehl in Matthäus 28, Vers 19. Dort sagt der Herr Jesus, der auferstandene Herr, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bei der Taufe Jesu selber in Matthäus 3, Vers 16 und 17 sehen wir die drei göttlichen Personen, es ist der ein Gott, aber in drei Personen, beteiligt bei der Taufe. Ich lese mal vor. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Jesus wird ja als Erster genannt. Und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Der Geist Gottes oder der Heilige Geist. Das Zweite. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Von wem ist diese Stimme? Vom Vater, mein Sohn. Ja. Also, wir haben in der Reihenfolge hier Sohn, Geist und Vater. Aber das spielt hier keine Rolle. Es ist ein innertrinitarisches Geschehen, was sich hier bei der Taufe Jesu abspielt. Weitere solche Bibelstellen sind etwa 2. Korinther 13, Vers 13, ein Segenswunsch. Da steht, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das war jetzt noch nicht mein Amen heute, ja? Ein Zitat aus 2. Korinther 13, 13. Also, die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wir könnten jetzt noch nennen Epheser 4, Vers 3 bis 6, Hebräer 10, 29 bis 31, Judas 1, Vers 20 und 21, Offenbarung 1, Vers 4 und 5 und viele weitere Stellen, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen vorkommen, in einem gemeinsamen Kontext. Und zu nennen wären auch Stellen, in denen über unseren Herrn Jesus Christus das Gleiche wie über Gott den Vater gesagt wird. Was beweist, dass Jesus eben nicht ein Geschöpf ist, sondern ganz auf die Seite Gottes des Schöpfers gehört. Dass Jesus Gott ist. Zwar nicht der Vater, aber der Sohn. Nicht der Vater ist am Kreuz gestorben, aber der Sohn, weil er zugleich Fleisch wurde, weil er Mensch wurde. Der Geist konnte nicht am Kreuz sterben, er ist Geist. Auch nicht der unsichtbare ewige Gott, aber der Sohn, der als die Zeit erfüllt ward, Fleisch, also Mensch wurde. Er konnte am Kreuz sterben und weil er der vollkommene Sohn war, hat er die Erlösung für uns vollbracht am Kreuz auf Golgatha. Ohne Sünde, ohne Fehl. Deshalb hat der Jesus Vollmacht gehabt, Sünden zu vergeben. Er hat Vollmacht gehabt, Tode aufzuerwecken. Er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, Johannes 14, Vers 9. Ich denke, in unserem Kreis brauche ich jetzt nicht noch mehr Beweise bringen für die Dreieinigkeit Gottes und die Gottessohnschaft Jesu. Ich denke, das müsste in unserem Rahmen jetzt hier genügen. Nun möchte ich langsam zum Ende kommen. Wir haben da noch weiter formuliert unter dem Abschnitt der eine wahre Gott. Gott ist Schöpfer, Erhalter und Richter dieser Welt. Nun, auf die Schöpfung kann ich heute nicht ausführlich eingehen, aber ich möchte als Erklärung dazu etwas lesen aus dem Abschnitt Die Schöpfung. Den kann ich leider nicht behandeln in diesen drei Vorträgen, aber ich möchte zumindest zitieren. Es findet sich etwas weiter unter die Schöpfung. Wir glauben, dass Gott in 6 wörtlich zu verstehenden Tagen, gekennzeichnet durch Abend und Morgen, Himmel und Erde erschaffen hat. Diesen Schöpfungsakt hat Gott durch Jesus Christus durchgeführt. Aufgrund der Steigerung der Sünde richtete Gott die Menschheit mit einer globalen Wasserflut, deren Zeugen, also die Fossilien, noch heute zu sehen sind. Und so weiter. Also Gott ist der Schöpfer, aber auch der Erhalter dieser Welt. Dass der Himmel und die Erde noch nicht vergangen sind, ist allein seine Erhaltungsgnade. Und die Gnadenzeit, die er schenkt, damit noch viele gerettet werden. So steht es in 2. Petrus 3. Aber die Himmel werden einmal zergehen mit großem Krachen. So steht er auch. Und die Elemente werden sich in der Hitze auflösen. Heute im Atomzeitalter kann man sich das lebhaft vorstellen. Ja, ist alles schon vor 2000 Jahren vorausgesagt. Aber Gott wird das nicht zulassen, dass der Mensch selber sich zerstört. Das wird Gott in seiner Hand behalten. Der Zeitpunkt des sogenannten Weltuntergangs ist allein Gottes Vorbehalt, Gottes Souveränität. Er ist immer noch Erhalter dieser Welt und sie vergeht keinen Tag früher, als Gott es zulässt. Das macht uns auch getrost und lehrt uns, über alle politischen Querelen die Häupter noch höher zu erheben, nämlich zu Gott, dem allmächtigen Herrn, über alle Fürsten und Regierenden dieser Erde. Wie wunderbar. Ja. Nur noch der letzte Punkt, auch für heute Abend. Wir müssen auch in einem Bekenntnis immer sagen, was positiv ist, aber auch was negativ ist, wovon wir uns abgrenzen müssen. Es ist immer das Ja und das Nein enthalten. Das, was wir bekennen und auch was wir verwerfen. Und so ist es auch jetzt in diesem Bekenntnisentwurf. Und zwar kommt als letztes hier die Abgrenzung von Götzendienst, Aberglaube und diesen falschen interreligiösen sogenannten Gebetstreffen. Und so haben wir folgendermaßen formuliert, dass außer diesem einen wahren Gott keine anderen Götter neben ihm existieren. Alle Götter der Heiden und Religionen sind Nichtse, so wie es etwa auch Prophet Jesaja schreibt. Was die Heiden ihren Göttern opfern, opfern sie den Dämonen in Wahrheit. In Wahrheit den Dämonen. Es ist also keine Wahrheit, aber Wirklichkeit oder Wahrheit opfern sie es den Dämonen, den Teufeln, übersetzt Luther. 1. Korinther 10, Vers 20. Und deshalb halten wir uns fern von jeder Art von Götzendienst, Aberglaube und solchen interreligiösen Gebetstreffen und allem, was dem alleinigen Gott die Ehre rauben würde. Davon sollen wir uns und wollen wir uns auch fernhalten. Ich würde niemals zu einem interreligiösen Friedensgebet gehen. Es gibt auch in unserer Stadt permanent solche Veranstaltungen. Ja, es ist ja die endzeitliche Entwicklung, das Gericht beginnt am Hause Gottes. Aber davon sollen wir uns absondern, in einer guten, deutlichen Weise. Heute wird so getan, als würde eine interreligiöse Ökumene den Weltfrieden bringen. Man sieht die Dinge dann nur vordergründig. Man meint, wenn politisch und religiös alles zusammenrückt, dann gibt es keine Unterschiede mehr. Aber das ist das freimaurische Denken, nicht das biblische Denken. Man will alle Unterschiede aufheben. Man kann es auch sozialistisches Denken nennen, die Gleichmacherei auf allen Gebieten heute. So will man ja auch im Genderismus die geschlechtsbestimmten Unterschiede aufheben. Ein Wahnsinn, völlige Unmöglichkeit, aber man versucht es. Und so auch bezüglich der Religionen. Die Bibel sagt ganz klar, dass es nur den einen wahren Gott gibt und dass die Religionen außerhalb des Judentums und Christentums, so möchte ich mal sagen, alle auf dem Holzweg sind. In 2. Mose 20, Vers 2 und 3 steht ja, ich bin der Herr, dein Gott, Yahweh, ja, der Name Gottes auch. Ich bin Yahweh, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist strengstens verboten. Das ist das erste und grundlegendste aller Gebote. Sehr intolerant, aber es ist eine notwendige Intoleranz auf dem Sachgebiet. Wir verachten nicht die Menschen, die anders glauben. Wir werben um sie, wir lieben sie, laden sie ein, auch Jesus anzunehmen als den rettenden Heiland. Aber gerade aus Liebe müssen, sollen, dürfen und wollen wir ihnen die rettende Botschaft sagen. Es gibt keinen anderen Weg, keinen anderen Gott. Allein Jesus ist der Weg zum Vater. Johannes 14, Vers 6. Ich möchte euch noch vorlesen aus Jesaja 44, ab Vers 9, was er hier so wunderbar sagt über die falschen Religionen und ihre Götzen. Das sagt ja Gott durch seinen Propheten. Ja. Da steht, alle Götzenmacher sind nichtig und ihre Lieblinge nützen nichts. Ihre eigenen Zeugen sehen nichts und erkennen nichts, sodass sie zu Schanden werden. Wer hat je einen Gott gemacht und ein Götzenbild gegossen, ohne einen Nutzen davon zu erwarten? Siehe, alle, die mit ihm Gemeinschaft haben, werden zu Schanden und seine Werkmeister sind auch nur Menschen. Mögen sie alle sich vereinigen und zusammenstehen, sie müssen doch erschrecken und miteinander zu Schanden werden. Eine Prophetie auch für unsere Zeit, wo man die große Weltökumene Globalisierung vorantreibt und denkt, ohne Gott oder mit allen möglichen Götzen, ja, machen wir jetzt den Weltfrieden, aber ohne den wirklichen einzigen Gott, der keine anderen Götter neben sich duldet. Diese interreligiöse Ökumene kann überhaupt nicht stimmen, weil da der wahre Gott ausgegrenzt ist. Er hat keine Gemeinschaft mit falschen Göttern. Geht gar nicht. Sobald ein zweiter Gott, in Anführungsstrichen Gott, dazukommt, ist der wahre Gott weg, hat nichts mehr mit der Sache zu tun. Bin da ich jetzt intolerant oder Gott selber, wenn man das so sagen? Nun, ich verstehe so die Bibel, wir können es nicht anders lesen, es steht so geschrieben. Erste Gebot, ich habe es gerade zitiert, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und in 1. Korinther 10, Vers 20 und 21 steht ganz klar, was hinter den falschen Religionen und Götzendienst steckt. Übrigens, christlicher Glaube ist keine Religion. Religion wird es nur, wenn der Mensch sich Rituale macht und eine Art System daraus bastelt. Ja. Lebendiger Glaube ist immer eine Herzensbeziehung zum einzigen wahren Gott. Das nur nebenbei bemerkt. Aber in 1. Korinther 10, Vers 20 und 21 lesen wir, was die Heiden opfern, opfern sie den Dämonen, den Teufel, übersetzt Luther, und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Entweder oder. Deshalb können wir mit Menschen, die einer fremden Religion anhängen, durchaus freundlich begegnen, im persönlichen Gespräch, in der Nachbarschaft und ihnen auch bei praktischen Dingen helfen, wenn sie in Not sind, selbstverständlich. Das gebietet uns das Liebesgebot Jesu. Wir können mit ihnen freundlich reden, aber wir können nicht mit ihnen beten gemeinsam. Das geht nicht. Ja. Auch übrigens nicht mit solchen Katholiken, die zu Maria oder irgendwelchen Heiligen rufen. Es gibt vielleicht Katholiken, die nur die Bibel kennen und nicht ihre Dogmen. Die beten vielleicht auch wie wir. Ja? Aber sobald Maria oder irgendwelche anderen Menschen, verstorbene Menschen angerufen werden, dann können wir dazu nicht Amen sagen. Aber natürlich bei den außerchristlichen Religionen schon gar nicht. Wenn Moslems zu Allah beten, dann beten sie zu einem Gott, der das Symbol des Mondes hat, auf der Moschee. Und das ist ja in Verbindung mit Finsternis, nicht? Dieser Mond, dieser Halbmond. Und das Symbol für Jesus dagegen ist unter anderem auch die Sonne oder der Morgenstern. Der Licht und nicht der Mond. Ja, also das ist nicht der gleiche Gott. Zumal der Islam ja sagt, verflucht sei, wer behauptet, dass Allah einen Sohn habe. Und im 1. Johannesbrief steht ja, das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also völlig gegensätzlich, nicht kompatibel. Ehrliche Moslems geben das zu, die sagen auch, es passt nicht zusammen. Ja, die können mit uns auch nicht beten, genauso wenig wie wir mit ihnen. Wir können für sie beten, aber nicht gemeinsam mit ihnen. Und schon gar nicht mit Hindus, Buddhisten oder anderen. Buddhisten sind ja an sich Atheisten, ja, von den Wurzeln her. Aber Hindus haben ja Millionen Gottheiten, Götzen und Schamanen und Animisten und so weiter. Das sollten wir uns fernhalten von all diesen dämonischen Einflüssen. Und deshalb schließe ich nochmal mit dem Satz jetzt, von jeder Art von Götzendienst, Aberglaube in der religiösen Gebetsrechte und Ähnlichem halten wir uns fern. Allen Ungläubigen und Götzendienern bezeugen wir den einzigen wahren Gott. So endet dieser Abschnitt positiv. Wir sind Zeugen Gottes, des Herrn Jesus Christus, sie einzuladen, auch zu diesem Heil zu kommen, zum Heiland, der jeden hineinlieben möchte in die himmlische Herrlichkeit. Das ist unser Auftrag, unser Ziel und unsere große Freude. Und dazu möge der Herr uns gnädig sein. Amen. Ich möchte uns einladen, noch zu beten und dazu aufzustehen. Allmächtiger, heiliger Gott, wir danken dir, dass du dich offenbart hast in der Geschichte, deinem Volk Israel im Alten Bund und vollends durch deinen Sohn Jesus Christus, dass du das Heil gebracht hast für jeden, der es im Glauben und Vertrauen annimmt. Ja, danke, dass viele unter uns schon gerettet sind, dass wir dich, Herr Jesus, angenommen haben als das sündlose Opferlamm. Bitte schenke noch auch jedem die Rettung, der noch ferne von dir ist. Und wir sehen, wie viele Menschen heute verirrt sind, wie sie dich und dein Wort verspotten. O Herr, schenke doch Umkehr, schenke Erwachen in unserem Volk, auch in unseren Kirchen und Gemeinden. Herr, wir bitten dich, und es ist wirklich zum Weinen, Herr, aber du kannst uns auch hindurchtragen durch diese Endzeit und schenken, dass noch viele sich rufen lassen. Herr, erbarme dich und segne uns weiterhin. Amen. Amen.